Ja, heute ist Gebetsgottesdienst. Wir beten für unsere verfolgten Geschwister, konkret für zwei Länder, für Christen in Myanmar und Nicaragua. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal schleicht sich doch so der Gedanke ein, was bringt das eigentlich? Was bringt das, wenn wir hier in Heuchelheim für die Christen in Myanmar oder in Nicaragua beten? Was bringt es, wenn wir für verfolgte Christen beten? Macht das wirklich einen Unterschied? Denn Verfolgung hört da deswegen nicht auf, in der Regel zumindest. Im Gegenteil, man bekommt den Eindruck, es nimmt sogar noch zu. Und das ist nicht nur ein subjektiver Eindruck, die Zahlen bestätigen es auch. Weltweit nimmt die Christenverfolgung zu. Laut Open Doors sind es derzeit 380 Millionen Christen in 78 Ländern, die wegen ihres Glaubens im hohen Maße Verfolgung erleben, Diskriminierung ausgesetzt sind. Und das sind 15 Millionen mehr als im letzten Jahr. Was bringt es dann, könnte man fragen, wenn die Verfolgung zunimmt, weiter zu beten? Und weiter gefragt, in der Bibel steht ja, dass die Verfolgung zunehmen soll. Was bringt es da, wenn wir beten? Wir werden nach der Predigt einige Statements im Originalton hören von verfolgten Christen, was es für sie bedeutet, dass wir beten. Das ist sehr bewegend, was wir da hören werden. Denn es macht schon einen Unterschied. Auch wenn sich dadurch die Verfolgungssituation jetzt nicht ändert. Bevor wir aber auf die Stimmen dieser Christen hören, wollen wir auf eine Stimme hören, der auch Verfolgung erleiden musste, und das war der Apostel Paulus. Im zweiten Brief an die Korinther, das ist ein sehr persönlicher Brief, da gibt er Einblick in seine Leiden. Ein sehr persönlicher Brief, in dem er uns mitleben lässt, was er und sein Team auf seinen Missionsreisen erleiden mussten. Und wenn Paulus in diesem zweiten Korintherbrief von Leiden schreibt, dann meint er keine gesundheitlichen Probleme. Es geht in diesem Brief nicht um Krankheit, es geht um Leid, und zwar um das Leid, was auch Jesus erlebt hat. Und er sagt, das Leiden Christi kommt über mich und über uns in reichem Maße. Also diese Leiden, die auch Jesus erlebt haben, musste er auch erleben. Und das zieht sich dann wie ein roter Faden durch diesen ganzen Brief hindurch. So möchte ich zu diesem Gebetsgottesdienst als Einstieg oder Einstimmung den Anfang seines zweiten Briefes an die Korinther lesen. Und damit will er die Leser ermutigen und auch uns ermutigen. Er ruft auf, das ist das zweite Anliegen, dass wir gemeinsam das Leiden tragen und Anteil nehmen und ein sehr positiver Effekt, dass wir gemeinsam danken mit denen, die verfolgt werden. Darum geht's. Ich lese aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. So nacheinander. Gelobt sei Gott, der Vater, es ist ganz am Anfang des Briefes, so steigt er ein. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater, der uns Barmherzigkeit schenkt und der Gott, bei dem wir Ermutigung finden. Er ermutigt uns in all unserer Not. Und so können auch wir anderen Menschen in ihrer Not Mut machen. Wir selbst haben ja ebenso durch Gott Ermutigung erfahren. Allerdings wird auch uns im reichen Maß das Leid zuteil, das Christus erlebt hat. Darum geht's, wenn Paulus hier in diesem Brief von Leiden spricht und von Not. Es ist das gleiche Leid, was auch Christus erleiden musste. Und Jesus hat es ja seinen Jüngern auch vorausgesagt. Er hat gesagt, wenn die Welt euch hasst, dann wisst, sie hat mich auch gehasst. Und der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Das heißt, wer Jesus nachfolgt, muss damit rechnen, dass er in gleicher Weise leiden muss, wie Christus gelitten hat. Und die Leiden Jesu, das ganze Programm, das kennen wir ja aus der Bibel, das fing an mit Ablehnung, mit Hass, mit Spott, mit Verfolgung, mit Gefängnis, mit Schlägen und Folter bis hin zum grausamen Tod am Kreuz. Das sind die Leiden des Christus. Und Paulus sagt, die kommen auch über uns und die kommen auch über die verfolgte Gemeinde. So sagt Jesus selber auch. So wie ihr, wie ich verfolgt wurde, werdet auch ihr verfolgt werden. Wie ich gehasst wurde, werdet auch ihr gehasst werden. Und Paulus schreibt hier in diesem Brief, wie er und sein Missionsteam im reichen Maße diese Leiden erleben mussten. Und Paulus beschreibt hier aber auch ein Phänomen, das auch wir erleben können, denn die Leiden der verfolgten Christen ermutigen andere. Es geht um Ermutigung. Wenn Paulus davon schreibt, geht es um Ermutigung. Er will nicht jetzt hier rumjammern in seinem Brief, sondern er möchte, dass wir dadurch ermutigt werden. Und es geht auch für uns heute so, wenn wir die Berichte nachher sehen oder wenn wir die Berichte lesen in den Magazinen von Open Doors, es geht darum, dass wir ermutigt werden. Diese Berichte ermutigen uns, weil die verfolgten Geschwister ermutigt werden. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, schreibt Paulus. Er ist der Vater, der uns Barmherzigkeit schenkt und der Gott, bei dem wir Ermutigung finden. Er ermutigt uns in all unserer Not. Und so können auch wir anderen Menschen in ihrer Not Mut machen. Wir selbst haben ja ebenso durch Gott Ermutigung erfahren. Allerdings wird auch uns im reichen Maß das Leid zuteil, das Christus erlebt hat. Und dann schreibt er weiter, aber genauso erfahren wir in reichem Maß auch die Ermutigung, die er schenkt. Also im reichen Maß das Leid erleben des Christus, aber im reichen Maß Ermutigung, finde ich stark. Wenn wir in Not geraten, sollt ihr dadurch ermutigt und gerettet werden. Wenn wir ermutigt werden, sollt ihr dadurch neuen Mut schöpfen. So könnt ihr geduldig dieselben Leiden ertragen, die auch wir ertragen müssen. Wenn wir an euch denken, sind wir sehr zuversichtlich, denn wir wissen, dass ihr ebenso wie an dem Leiden auch an der Ermutigung Anteil habt. Darum geht's im Brief von Paulus auch, Anteil nehmen. Und darum geht's Open Doors und anderen christlichen Hilfsorganisationen, die sich speziell für verfolgte Christen einsetzen. Wir sollen Anteil nehmen am Leid der verfolgten Geschwister und wir sollen aber auch dadurch ermutigt werden. Und das erfahren wir eben in diesen Berichten. Wir hören und lesen von schrecklichen Dingen, aber dadurch sollen wir ermutigt werden. Diese Berichte von Verfolgung, die sollen uns nicht gruseln und erschaudern, sondern sie sollen uns ermutigen. Und sie können uns auch vorbereiten, wenn wir selbst in solche Situationen kommen. Denn es ist ja nicht ausgeschlossen. Wir leben eigentlich in einer Ausnahmesituation, dass wir nicht verfolgt werden. Die Regel ist eher so, wenn man so in die Kirchengeschichte auch schaut, oder das, was Jesus gesagt hat, dass Christen wegen ihres Glaubens gehasst werden. Sie sind ein Fremdkörper in dieser Welt. Das lesen wir immer wieder in den Reden von Jesus. Von daher, wenn wir nicht gehasst werden, wenn wir so akzeptiert werden, leben wir eigentlich nicht im Normalmodus. Und von daher ist es gut, sich auch durch diese Berichte vorzubereiten, wie wäre das, wenn wir Verfolgung erleiden müssten hier in unserem Land. Mich hat ein Bericht von Maria und Andres sehr berührt. Ich werde ihn nachher vorlesen. Und da habe ich mich gefragt, das ist ein Pastorenehepaar in Nicaragua. Und ich habe mich gefragt, wäre ich bereit, mit meiner Familie, so wie die beiden mit ihrer Familie, die Konsequenzen zu tragen, wenn ich, wie im Fall von Maria und Andres, den Anweisungen der Regierung nicht gehorche? Wäre ich bereit, mit meiner Frau und meinen Kindern ins Gefängnis zu gehen? Oder, ich habe mich überlegt, würde ich das wirklich machen? Würde ich dazu stehen als Pastor der Gemeinde? Oder würde ich heimlich abtauchen und sagen, nee, jetzt bin ich raus? Und als ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe, dachte ich so, worüber regen wir uns eigentlich in der Gemeinde auf, hier in unseren westlichen Gemeinden? Es ist eigentlich lächerlich, über welche Dinge wir uns aufregen und Sorgen machen, wenn man dann mal schaut, mit welchen Fragen die verfolgten Geschwister konfrontiert sind. Und dieser Blick auf die verfolgten Geschwister hilft auch uns, dass wir uns mal aufs Wesentliche wieder ausrichten und uns nicht an Randthemen abarbeiten. Denn wenn wir diese Berichte lesen, dann lesen wir was von existenziellen Problemen der Gemeinde. Das hilft uns auch, unsere Dinge wieder und unsere Probleme und Sorgen wieder richtig einzuordnen. Wenn wir uns mit diesen Berichten auseinandersetzen, beschäftigen mit über verfolgte Christen, dann sollen wir ermutigt werden. Wir werden zurechtgerückt und wir nehmen Anteil an ihren Leiden. Und was dieses Anteilnehmen bewirkt, das beschreibt Paulus dann im nächsten Abschnitt. Wir wollen euch nämlich eines nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. In der Provinz Asia sind wir wirklich in eine schwierige Lage geraten. Was wir da ertragen mussten, überstieg unsere Kräfte. Wir bezweifelten überhaupt, mit dem Leben davonzukommen. Und wir dachten schon, das Todesurteil wäre über uns gesprochen. Wir sollten aber lernen, nicht auf uns selbst zu vertrauen. Auf Gott sollten wir vertrauen, der die Toten auferweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird es wieder tun. Auf ihn setzen wir unsere Hoffnung, dass er auch uns in Zukunft retten wird. Auch ihr wirkt dabei mit, indem ihr für uns betet. Denn aus dem Mund vieler Menschen soll ein vielstimmiges Dankgebet erklingen. Es ist der Dank für die Gnade, die Gott uns erwiesen hat. Paulus deutet hier nur an, was er in der Provinz Asia und sein Team da erlebt haben. Provinz Asia, das ist so um Ephesus rum, diese Gegend. Wir wissen es nicht, was genau es war, was sie dort erleben mussten. Aber offensichtlich war es so, dass sie damit rechneten, getötet zu werden. Und da finden wir jetzt keinen Bericht in der Apostelgeschichte, der das so bestätigt. Es muss also eine andere Situation gewesen sein. Sie rechneten also wirklich damit, getötet zu werden. Und sowas liest man auch bei Open Doors, zum Beispiel, dass Christen die Pistole an den Kopf gehalten wird und sie denken, jetzt drückt er ab. Und dann war es das. Und ich vermute mal, so eine Situation war es auch bei Paulus, dass sie wussten, das war es jetzt. Aber Paulus sagt, und wir haben damit gerechnet, dass wir selbst wieder von den Toten auferweckt werden würden. Also so stark ist dieser Glaube, dass er sagt, sollen sie uns doch töten. Wenn wir weitermachen sollen, das Missionswerk, dann wird er uns wieder auferwecken. Und da gibt es ja auch eine Situation, wo sie ihn gesteinigt hatten, heißt es in der Apostelgeschichte. Und da dachten sie, er wäre tot. Und als dann die Peiniger weggegangen sind, stand er auf, hat sich geschüttelt und weiter ging's. Diesen Glauben, das fasziniert mich, dass Paulus sagt, und selbst wenn sie uns getötet hätten, wir hätten wieder auferweckt werden können. Aber sie wurden vom sicheren Tod gerettet, sagt er. Und dann beschreibt er, wie diese Rettung, dieses Herausreißen, sie wurden herausgerissen, so kann man dieses Wort auch wiedergeben, was dabei das Gebet der Korinther bewirkte. Auch ihr wirktet dabei mit, indem ihr für uns betet. Das finde ich stark und das möchte ich auch uns so ins Bewusstsein rücken, was es bewirkt, wenn wir beten. Das Gebet für Paulus bewirkte etwas, nämlich Rettung. Er sagt, ihr habt mitgewirkt, dass wir gerettet wurden. Und in dieser kleinen Formulierung steckt unheimlich viel drin, was das bewirkt, was wir mitwirken. Mitwirken, das ist zunächst Arbeit. Das ist auch ein Aspekt von Gebet. Wirken ist Arbeit, werken. Und es ist Gebetsarbeit, auch wenn wir nachher beten oder wenn wir immer wieder für verfolgte Geschwister beten. Das ist Gebetsarbeit. Das geht nicht so leicht von der Hand. Das ist so. Aber diese Arbeit wirkt und bewirkt etwas. Bei Paulus hat es Rettung vor dem Tod bewirkt. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Das bewirkt was, wenn wir hier zusammen beten. Wir wirken dann zusammen. Auch das kommt in diesem Wort vor. Es ist ein Zusammenwirken. Paulus und sein Team wirken und die Korinther haben gewirkt. Und so haben sie zusammengewirkt. Und so wirken auch wir, wenn wir nachher beten, mit den Geschwistern in Nicaragua und in Myanmar zusammen. Wir wirken mit ihnen zusammen, indem wir für sie beten. Unsere Gebete verbinden sich mit den Gebeten der Verfolgten und sie wirken. Sie bewirken etwas. Und was sie genau bewirken, werden wir gleich hören in den Originaltönen von den Geschwistern. Eine erstaunliche Wirkung erwähnt Paulus am Ende dieses Abschnitts, und das finde ich auch faszinierend. Aus dem Mund vieler Menschen soll ein vielstimmiges Dankgebet erklingen. Es ist der Dank für die Gnade, die Gott uns erwiesen hat. Wir beten nicht nur für die Verfolgungssituation, sondern wir erleben auch, wie Hilfe eintritt, wie das Gebet wirkt. Und wir danken gemeinsam weltweit mit allen Gläubigen für das, was Gott tut, auch in der Verfolgung. Wenn wir diese Berichte lesen, werden wir immer auch ermutigt und wir werden mit ihnen einstimmen in den Dank, so wie Paulus gedankt hat, wir wurden gerettet, danke. Und so sollen auch wir dann mitdanken. Wir stimmen ein als Gläubige in ein weltweites Dankgebet. Das heißt, uns verbindet nicht nur das Leid der Verfolgten, sondern auch der Dank und die Ermutigung. Wir beten gemeinsam und wir danken gemeinsam. Und da dachte ich, je mehr konkrete Informationen wir haben, umso konkreter können wir auch für die verfolgten Geschwister beten. Und kürzlich sagte jemand hier aus der Gemeinde, wenn wir sonntags immer beten für die verfolgten Geschwister, das ist ja schön und gut, aber das ist so allgemein. Da meinen wir halt irgendwie alle, ne? Wir haben ja diesen Part im Gebetsablauf drin, am Ende des Gottesdienstes. Und so kam der Vorschlag, mach doch konkrete Anliegen. Und das will ich auch künftig tun und habe es schon ein paar Mal gemacht, dass wir jeweils für eine Sache konkret beten. Konkret beten, dann haben wir uns Menschen vor Augen, wir haben Situationen vor Augen. Wir können für konkrete Anliegen beten, wir können aber auch danken. Und dazu gibt es diese Monatsmagazine, die liegen am Ausgang aus und Gebetskarten. Da kann man dann ganz konkret sich informieren und konkret beten, aber auch konkret ermutigt werden und konkret danken für das, was Gott dort tut unter unseren verfolgten Geschwistern. Und jetzt hören wir im O-Ton, was uns